Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend, bonsoir, ich freue mich auch.
Lass uns erstmal kurz einen Blick zurückgehen. Woran hast du denn gerade gearbeitet, als der Lockdown kam?
Oh, als der Lockdown kam, ich war wie alle eigentlich ziemlich überrascht und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Also die ganzen Auftritte wurden logischerweise abgesagt und ich habe gedacht, ja, was mache ich aus dieser Zeit? Ich war ein bisschen übermutig mit Projekten und ich habe gedacht, ich mache dies und das und schreibe ein neues Programm und ein Buch und dies und das. Ja, und am Ende habe ich weniger gemacht als das. Ich habe mir, als der Lockdown begonnen hat, ich habe mir einen Traum, den ich seit langem hatte, tatsächlich erfüllt. Ich habe mir ein Schlagzeug gekauft.
Oh.
Und ich habe während des Lockdowns Schlagzeug und Klarinette gelernt. Also ich bin immer noch Anfänger, aber dafür habe ich die Zeit genutzt sozusagen. Und ansonsten war ich insofern kreativ, dass ich meine Radiorubrik auf SWR1 nach wie vor jede Woche gemacht habe. Aber sonst tatsächlich, ich hatte eher das Gefühl, ich will nicht schreiben, ich will auch nicht viele Sachen machen, sondern ich will diese ganz merkwürdige Zeit irgendwie in mir gehen lassen. Mhm. Ich war wie viele, ne? Ich war sehr zum einen überrascht, aber auch ein bisschen unruhig. Ne? Was wird daraus? Wobei ich viele positive Dinge da drin gesehen habe, die man, beziehungsweise ich hatte viel Hoffnung, die wieder ziemlich enttäuscht ist. Also für mich war schon eine besondere, also gab natürlich Ängste, wie geht das weiter und etc.
Hattest du auch mal Angst um deine eigene Gesundheit?
Das nicht so richtig, weil ich hatte das zum einen, ich konnte das sehr gut mit Frankreich vergleichen.
Ja.
In Frankreich hätte ich, glaube ich, Angst um meine Gesundheit gehabt, weil dort waren die Zahlen wirklich erschreckend. Im Vergleich, in Deutschland, muss man schon sagen, geht's uns gut. Im Vergleich, jeder Tote ist zu viel, gar keine Frage. Aber im Vergleich ist es, also wir haben es echt erstmal gut hingekriegt. Insofern hatte ich nicht so viel Zeit um meine Gesundheit. Ich hatte nicht so viel Zeit um meine Existenz, weil bisher läuft das alles für mich sehr gut, was auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Geschenk ist.
Toi, 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 genau, ja.
Also für mich war es sehr besonders, ich wohne gar nicht weit vom Flughafen und auf einmal gab es keine Flugzeuge mehr. Mhm. Auf einmal gab es keine Autos mehr. Ich hörte Meldungen aus Frankreich, dass Paris komplett menschenleer und autosleer ist und dass Enten auf die Straßen rumlaufen, was es seit wahrscheinlich 100 Jahren nicht mehr gab. Und ich hörte, dass die Vögel in Orly, da wo der Flughafen in Paris ist, auf einmal wieder singen, was die seit Generationen nicht mehr machen. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht werden wir merken, wir Menschen, dass das, was wir mit unserem Planet und mit unserem verrückten Rhythmus machen, ist zum einen nicht gut, das wissen wir ja alle, aber vielleicht merken wir, es ist jetzt Zeit, irgendwas anderes, irgendwas Neues zu erfinden, damit wir alle gut leben. Jeder braucht einen Job, gar keine Frage. Aber müssen wir deshalb wirklich alles kaputt machen? Dieser Wachstum ohne Ende. Ich hatte so eine Hoffnung in die Richtung, dass das vielleicht genug Menschen auf einmal merken, hey, wir müssen irgendwas ändern. Ja, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht und dachte, ich war sehr idealistisch.
Hast du da auch sowas, wo du sagst, ja, jetzt doch wieder so ein bisschen was von Demut, Dankbarkeit für die kleinen Dinge des Lebens oder hattest du das vorher eh schon?
Das hatte ich immer. Also ich, für mich die schönste Zeit ist, oder eine der schönsten Zeit, also die schönste Zeit ist eigentlich, wenn ich auf der Bühne bin mit meinem Publikum. Aber eine andere schönste Zeit sozusagen ist, wenn ich wandere. Ich wandere sehr, sehr gerne, ziemlich extrem. Ich gehe oft in den Alpen ganz allein und habe einen Rucksack und ein Zelt und Provianten und ich kann da ungefähr eine Woche, vielleicht 10 Tage dann alleine sein. Ich habe dann genug Provianten. Das Einzige, was ich brauche, ist Wasser und ich kenne Ecken, wo wirklich gar kein Mensch ist. Und diese kleinen Dinge des Lebens, wie zum Beispiel ganz früh aufwachen, du gehst raus vom Zelt und du hast einen Bergziege, die dich einmal grüßt oder so. Das sind Dinge, die ich seit der Kindheit wirklich sehr, sehr genieße. Diese kleine magische Momente. Und das kann mit einer Bergziege sein, aber das kann auch mit meinem Puscheln-Mikrofon während einer Umfrage sein, wo auf einmal eine total nette Oma mir sagt, weißt du was, es ist kalt da mit deiner orangen Jacke, ich strick dir eine Jacke. Solche Momente genieße ich schon viel länger als der Lockdown.
Du bist ja in Paris geboren, aufgewachsen und schon als Kind, habe ich gesehen, bist du mit einem Kassettenrekorder auf die Straße gegangen und hast Umfragen gemacht.
Ja, genau. Ich habe alles Mögliche aufgenommen. Menschen, aber auch Geräusche und so. Das war, ich kann dir nicht wirklich erklären, warum und wieso. Ich habe es einfach gerne gemacht und wie gesagt, ich kann nicht sagen, woher das kommt, aber der Weihnachtsmann ist eigentlich schuld. Der Weihnachtsmann hatte mir, ich glaube mit 6, tatsächlich einen Kassettenrekorder gebracht und ein kleines Mikrofon. Und ich glaube, eine halbe Stunde später hatte ich schon meine erste Reportage gemacht. Also sowas hat mich immer fasziniert. Und als ich ein bisschen älter wurde, so mit 13, 14, dann wollte ich nicht nur Reportagen machen und so, sondern ich wollte wirklich im Radio was machen. Und dann habe ich angefangen, mit Piratensender zu arbeiten und so.
Auf einem das Dachboden, irgendwo mit einem Kumpel zusammen.
Mit 2 Kumpel zusammen haben wir ein Piratenradio selber gegründet, nachdem ich ein paar andere Piratenradio besucht hatte. Ich habe gesagt, das können wir eigentlich auch selber machen. Und dann haben wir tatsächlich auf dem Dachboden von dem Onkel von einem Kumpel ein Radio gemacht. Das war also wirklich ganz, ganz klein. Ne? Wir hatten, 5, 6 Quadratmeter. Jeder hatte ein paar Platten mitgebracht. Wir hatten einen Plattenspieler. Ein Kumpel, der sich ein bisschen besser auskannte, hat einen Sender gebaut. Das war super. Die ganze Nachbarschaft hatte uns gehört. Wir haben immer gesendet, als wir fertig waren mit der Schule. Und das war genial.
War das auch schon der Moment, wo du wusstest, Mensch, ich möchte gerne in diese Richtung gehen, beruflich? Oder war das just for fun und erstmal nur ein Hobby?
Nee, das war schon als Kind schon sicher. Also Radio hat mich immer fasziniert. Ich glaube, ich konnte damals noch nicht sagen, warum. Aber Radio, später Fernsehen, das war wirklich mein Ding. Die Bühne kam später, viel später. Mittlerweile weiß ich, warum das mich fasziniert hat. Aber in dem Moment wusste ich gar nicht. Mittlerweile weiß ich, dass was mich fasziniert hat, ist wirklich in Kontakt mit Menschen zu kommen, beziehungsweise etwas senden. Heute würde ich sagen, Geschichten erzählen, Leute berühren. Das ist das, was mich wirklich am meisten nicht nur motiviert, sondern das ist mein Leben. Ich will euch Geschichten erzählen.
Und dieses Geschichten erzählen hast du, glaube ich, auch so ein bisschen von deiner Großmutter geerbt.
Tatsächlich,
oder beziehungsweise
ja.
Die hat dich sehr geprägt.
Naja, meine Großmutter sowieso hat mich sehr geprägt. Sie war eine unglaubliche Frau, die auch eine große Rolle gespielt hat, obwohl sie eigentlich schon seit Jahren gestorben war, aber eine große Rolle gespielt hat, warum ich selber Deutscher geworden bin, warum ich entschieden habe, auf dieses Angebot einzugehen, dass ich eine Einbürgerung bekomme.
Also deine Oma, muss man ja dazu sagen, hat Auschwitz überlebt, aber du hast ja immer wieder auch betont, sie hat Deutschland nie gehasst.
Sie hat vor allem die Deutschen nicht gehasst, was ich als Kind wirklich nicht verstehen konnte. Und ich habe gedacht, also nach dem, was du erlebt hast, solltest du normalerweise die Deutschen hassen. Wie kann das sein, dass du die Deutschen nicht hasst? Und sie hat mir immer gesagt, eines Tages werde ich dir das erklären und du wirst das auch verstehen. Und immer wieder habe ich gefragt und sie hat gesagt, ist versprochen, eines Tages werde ich dir das erklären. Und sie ist irgendwann gestorben. Und ich dachte, guck mal, das ist das einzige Versprechen, was sie nicht eingehalten hat. Aber sie war nicht nur schlau, sondern es ging eigentlich tiefer als das. Und sie hat tatsächlich für mich etwas hinterlassen, damit ich verstehe, warum sie die Deutschen nicht hasste. Sie war einfach der Meinung oder sie war davon überzeugt, dass ihr Ziel, nachdem sie eben Auschwitz erlebt und überlebt hat, sie hat eigentlich lange überlebt und gedacht, ich will eigentlich nicht die Deutschen hassen, ich will niemanden hassen. Und das Einzige, was ich will, das ist, dass sowas nie wieder passiert. Und das hat sie mir in einer, auf dem Weg geschickt sozusagen. Also sie war schon lange gestorben und ich fand einen Brief wo sie mir tatsächlich ihr Versprechen eingehalten hat, nämlich wo sie mir das alles erklärt hat. Und das war von ihr sehr bewusst geplant, dass ich das viel später bekomme, vielleicht in einer Zeit, wo ich das verstehen werde, wo ich das, wo ich reif genug war, um das zu verstehen. Und zufälligerweise war das genau in der Zeit, wo ich mich überlegt habe, will ich Deutscher werden oder nicht? Und natürlich, also im Hinterkopf war, was hätte meine Großmutter
dazu gesagt?
Dazu gesagt, ne? Ja, genau. Ja. Und in dieser Zeit fand ich diesen Brief, was, also man kann sagen, es ist ein Zufall, man kann auch sagen, es ist ein Zeichen. Da ist jeder frei zu interpretieren, wie man es will.
Es gibt doch auch diese schöne Geschichte mit der Taschenlampe, die sie dir vermittelt hat.
Ja, genau. Also auch auf diesem Brief stand, dass die eine, also sie hat ein sehr schönes Metapher einfach benutzt, nämlich, dass jeder Mensch in sich eine Taschenlampe hat und jeder Mensch kann kann entscheiden, in welche Richtung er oder sie Licht macht. Das heißt, man kann die Dinge so sehen oder so sehen. Und das ist immer die eigene Entscheidung. Und mit dieser Taschenlampe-Metapher meinte sie, denk dran, es ist immer deine Entscheidung, wo du Licht machst und was du oder wie du die Dinge siehst. Das waren sehr, sehr starke Nachrichten oder sehr starke Messages, die sie mir da hinterlassen hat. Deshalb habe ich auch daraus ein komplettes Bühnenprogramm gemacht.
Ja, 1991 bist du dann nach Deutschland erstmal nur gekommen. Und was war da der Anlass?
Ich musste meinen Militärdienst machen in Frankreich. Damals war es noch Pflicht und wollte es nicht machen. Mhm. Und damals gab es eine ganz seltene Möglichkeit, es war schwer, ne, es nicht zu machen. Das war nicht einfach, weil keiner wollte es machen und die Militären haben gesagt, wir brauchen euch aber. Naja, und die eine Möglichkeit, es nicht zu machen, war, dass man ins Ausland geht, geschickt von einer französischen Firma, die eine Tochterfirma hat in diesem Land und dass man in dieser Tochterfirma arbeitet. Und da habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich arbeitete bei einem Fernsehsender in Frankreich, der hieß Canal Plus. Als Student arbeitete ich da so am Wochenende. Und die haben mir gesagt, sag mal, du willst doch deinen Militärdienst nicht machen wie alle, oder? Ich habe gesagt, ja, genau. Und die haben mir gesagt, wir sind dabei, eine Tochterfirma in Deutschland aufzubauen. Das war Premiere, was heute Sky ist. Und die haben mir gesagt, wenn du willst, können wir dich da hinschicken und das ist dann dein Militärdienst. Das heißt, ich habe tatsächlich meinen Militärdienst bei Premiere, beim Fernsehsender Premiere gemacht, was bei Premiere niemand verstanden hat, bis heute, glaube ich. Aber es war natürlich ein sehr, sehr cooler Militärdienst, muss ich schon sagen.
Ja, und hast dich dann aber auch sofort in Deutschland verliebt. Wie konnte das denn, also in die Deutschen und in Deutschland verliebt, wie konnte das denn einem Pariser, einem echten Pariser wie dir passieren?
Um ehrlich zu sein, nicht sofort. Also die ersten Monate waren schwer. Ich hatte es auch schwer mit der deutschen Sprache. Ich habe aber gedacht, ich muss die Sprache besser lernen, sonst komme ich nicht weiter. Und also ich wusste, ich bin sowieso für 16 Monate, so war die Dauer des Militärdienstes, bin ich da. Also wenn die 16 Monate möglichst angenehm sein sollen, muss ich schon mal erstmal ich hatte mal in der Schule Deutsch gelernt, aber natürlich also sehr unmotiviert, weil ich wusste, Deutsch werde ich nie gebrauchen.
Klar.
Und dann komme ich an, ne? Und dann war ich tatsächlich jeden Tag im Goethe-Institut in Hamburg, habe jeden Tag 2 bis 4 Stunden je nach Tag gelernt. Es war schon ein Intensivprogramm, hat sich aber gelohnt, weil nach 3 Monaten konnte ich noch nicht gut sprechen, aber ich konnte mindestens verstehen, was mein Friseur mir für eine Frisur anbietet.
Das ist ja schon mal viel wert.
Ganz, ganz viel wert, das weiß ich ja.
Genau. Ja, aber trotzdem, für einen Pariser sich, sagen wir mal, in Deutschland so wohl zu fühlen, da zu bleiben. Was haben wir deine Pariser Freunde, deine Familie dazu gesagt?
Also für die war ich verrückt, beziehungsweise bei den 16 Monaten nicht, weil die wussten, okay.
Das ist klar, aber
also
danach.
Es ist, genau. Aber als ich gesagt habe, ich bleibe, also da war, also für die war ich dann komplett verrückt. Ja, die haben gesagt, also irgendwas ist im Trinkwasser oder so. Da geht es ihm nicht gut. Wir müssen ihm einen Hubschrauber schicken. Also bei
komplett
mondange. Ja, komplett mondange, genau. Genau. Ich glaube, bei einigen bis heute noch. Ne?
Aber kannst du heute so sagen, was dir an den Deutschen besonders gut gefällt?
Also eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist die deutsche Gesellschaft und wie man miteinander ist. dass es ist im Moment sehr auf die Stelleprobe, glaube ich, diese großartige Qualität der deutschen Gesellschaft. Aber bisher oder bis vor kurzem habe ich es wirklich sehr, sehr empfunden, dass die Leute in Deutschland wirklich in der Lage sind, trotz aller möglichen Schwierigkeiten und Unterschiede und etc., sich zusammenzutun und sagen, wir haben ein Ziel und das machen wir auch zusammen. So, ne? Das ist etwas, was in Frankreich kaum möglich ist und was ich sehr, sehr schade finde und wo ich das Gefühl habe, dass Deutschland, dass die deutsche Gesellschaft viel mehr erwachsen ist als die französische Gesellschaft, was das angeht zumindest.
Es gibt ja überhaupt extreme Unterschiede. Du hast neulich mal, das erzählst du auch öfter mal, dass die Franzosen tatsächlich Verlierer lieben, also die Verletzbaren im Gegensatz zu den Deutschen, die natürlich die Sieger eher feiern.
Das ist aber wirklich wahr, ne? Also in Frankreich zum Beispiel.
Seit du das gesagt hast, habe ich mal drauf geachtet und es stimmt wirklich. Das war mir vorher aber noch nie aufgefallen.
Ja, also in Frankreich jemand, der gewinnt, ja gut, also ich meine, okay, hat gewonnen, toll, haha, Applaus und so, aber das ist schnell langweilig zu gewinnen, also für einen Franzosen. Deshalb, also, ne, Weltmeister, Fußball-Weltmeister zum Beispiel, klar, es wurde gefeiert und so, aber nach 2-3 Wochen war es auch schon vergessen. Das ist wirklich anders als in Deutschland. Mhm. Der beliebteste Sportler aller Zeiten in Frankreich, der ist vor kurzem gestorben, ist ein Radfahrer, Poulidor. Also in jeder Umfrage kommt er immer auf Nummer 1. Mhm. Und seine Eigenschaft, er hat nie den Tour de France gewonnen. Nie. Er war immer entweder Zweiter oder, genau. Aber der Franzose sagt, okay, er hat nie gewonnen, aber dafür hat er 14 Mal verloren und das musst du erstmal schon mal hinkriegen. Toll. Und er ist wirklich der beliebteste. Und diejenigen, die den Tour de France gewonnen haben, also, gut für die, aber man hat deren Namen vergessen. Und von Liebe kann gar keine Rede sein. Es gibt eine Ausnahme. Das ist ein Typ, der vor langer Zeit den Tour de France gewonnen hat. Das war die vierte Tour de France oder die dritte, weiß ich nicht. Das war, ich glaube, 1906. Und der hat gewonnen und trotzdem ist er sehr beliebt von den Franzosen. Und zwar deshalb, weil einen Monat später kam es raus, dass er Teile der Strecke mit der Bahn gefahren war. Und da sagen die Franzosen, okay, den Typ finden wir toll.
Du bist ja schon über die Hälfte deines Lebens, kann man sagen, jetzt in Deutschland. Wie viel Deutscher ist in dir, wie viel Franzose?
Also prozentual kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, es gibt tatsächlich Teile, die deutsch und sehr deutsch geworden sind. Also ich bin ADAC-Mitglied und bin mittlerweile pünktlich und so. Für einen Franzose sehr, sehr merkwürdig. Richtig. Und es gibt auch Teile, die... Genau, und es gibt auch Teile, die sehr sehr französisch geblieben sind und wahrscheinlich für immer bleiben werden. Also schon eine Lust auf nicht jedes Gesetz, nicht jede Vorschrift einfach mal blind zu folgen und immer mal verstehen zu wollen und wenn ich es nicht gut finde, dann auch dagegen anzugehen und zu protestieren und etc. Also das gibt es. Und das mit dem Essen, das da bleibe ich tatsächlich sehr französisch, obwohl es gibt ein paar Dinge, die ich sehr, sehr genieße in Deutschland. Es ist einfach, also in Frankreich kannst du wirklich so ein kleines Restaurant in einem Dorf finden für wirklich, also wirklich wenig Geld, wo du sagst, wow, das war ein tolles Essen.
Absolut.
Und so. Das gibt es auch in Deutschland, aber das ist schwieriger zu finden.
Lass uns auf Alphonse kommen, denn eigentlich heißt du ja Emmanuel Peter Falvy, was ja auch jetzt nicht typisch französisch klingt.
Nein.
Emmanuel wie der französische Präsident, Emmanuel Macron. Wie und wann ist denn diese Kunstfigur Alphonse eigentlich entstanden?
Schon lange mittlerweile, vor 20 Jahren. Ich machte schon ein bisschen Radio und Fernsehen und so in der Zeit. Und hatte das Gefühl, ich brauche eine kleine Pause, eine Inspirationspause. Und ich war in einem Kostümfundus und da, in dem Kostümfundus, ich habe mir einfach Dinge angeguckt, ne, was es da gibt und so. Einfach so. Und es hing diese Jacke, diese orange Trainingsjacke. Ich wusste es noch nicht, aber die kommt aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und ich dachte, oh, die ist lustig. Und ich habe die einfach angezogen. Und habe mich im Spiegel angeguckt und in dem Moment wusste ich, okay, zum einen nehme ich die Jacke mit nach Hause und zum anderen, irgendwas mache ich damit. Also im Nachhinein würde ich sagen, in dem Moment vor diesem Spiegel ist Alphonse geboren. In dem Moment, wie gesagt, wusste ich es noch nicht, aber ich wusste, irgendwas ist anders mit dieser Jacke. Naja, und am nächsten Tag habe ich meinen Kameramann angerufen. Ich habe gesagt, ja, ich würde gerne was ausprobieren und so. Und dann haben wir gedreht. Es hat geregnet. Meine Haare wurden nass. Meine Zettel wurden kaputt. Der Tonmann hat sich beschwert, dass es zu kalt ist, dass ich kein Konzept hätte und so. Wo ich ihm gesagt habe, gib mir einfach mal das Mikrofon. Ich mache das schon. Und dann waren alle Zutaten da. mein Zettelchaos, mein Gel im Haar, beziehungsweise nasse Haaren und mein Puschelmikrofon in der Hand, weil der Tonmann keinen Bock hatte, das zu halten. Und dann war, dann ist Alphonse wirklich geboren.
Du bist vor 3 Jahren, hast du die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und das mehr oder weniger auch wieder durch einen Zufall, wenn man denn an Zufälle glauben möchte, nämlich durch einen Brief von Olaf Scholz, der wiederum dann verschwunden ist. Nicht der Olaf Scholz, sondern der Brief.
Genau, also Olaf Scholz deshalb, weil er damals Bürgermeister war von Hamburg und ich wohne in Hamburg und ich war erstmal sehr, sehr geehrt, ein persönlicher Brief vom Bürgermeister zu bekommen und da stand, ja, Sie sind so lange in Deutschland, wollen Sie nicht Deutscher werden und so. Später habe ich erfahren, der hat diesen Brief 150.000 Menschen geschickt. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, wow, nur für mich, toll. Und genau, und als ich das bekam, auch aufgrund meiner Familiengeschichte und überhaupt, habe gedacht, will ich das machen oder nicht? Ich hatte mich die Frage auch nie gestellt. Ich war schon seit vielen, vielen Jahren schon in Deutschland, aber ich dachte, wozu muss ich Deutscher werden? Eigentlich als Franzose darf ich alles außer wählen, aber sonst darf ich alles andere, also brauche ich nicht wirklich. Und ja, aber vielleicht doch, aber vielleicht nein, wusste ich einfach nicht. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich überlege das einfach. Und ich habe diesen Brief an meinem Kühlschrank geklebt, so mit Magnet. Und jeden Tag habe ich diesen Brief dann gesehen und wusste auch nicht. Und eines Tages gab es ein großer Brand in meiner Küche. Der Kühlschrank, lustigerweise, in Anführungsstrichen, lustigerweise, ist verbrannt. Sehr gefährlich. Ich wusste nicht, dass Kühlschränke verbrennen können.
Ja.
Und das geht sehr, sehr schnell. Also das ganze Haus und so. Und der Brief war natürlich weg. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen. Ich soll es nicht machen. Aber ja, ich habe es doch gemacht. Das ging dann doch weiter in meinem Kopf.
Jetzt bist du seit 3 Jahren, hast du die zweite Staatsbürgerschaft. Du bist ja noch Franzose und Deutscher. Wie fühlt sich das an?
Toll. Das fühlt sich eigentlich so an, wie ich mich fühle. Nämlich ein Teil Franzose, ein Teil Deutscher. Ich würde auch nicht sagen 50%, 50%, sondern ich würde sagen 100% Deutscher, 100% Franzose. So fühle ich mich. Und ich habe auch tatsächlich 2 Ausweise. Das passt einfach. Das ist wirklich, ich habe die Papiere, wie ich mich fühle. Ich glaube, das ist ein ganz großer Privileg.
Kommen wir auf deine Programme. Das sind ja immer Programme, kann man sagen, wirklich ein Mix aus Lachen und Weinen. Also die sind auch immer nachdenklich. Also manchmal bleibt einem auch wirklich das Lachen so im Halse stecken. Und das ist auch gewollt von dir, das möchtest du auch so.
Also ich finde es toll, wenn ihr lacht, aber mir reicht es nicht. Ich kenne das auch von mir, wenn ich in einem Programm sehr viel lache und das geht aber nicht tiefer als das. Und manche Lacher gehen aber tief, ne? Aber ich meine dieses oberflächige Gag und noch ein Gag und noch ein Gag und noch ein Gag. Ich weiß, dass es mir nicht reicht und ich möchte auch euch mehr geben als das. Ich möchte euch wirklich berühren. Ich möchte gerne, dass ihr lacht, aber dass ihr wirklich was mit nach Hause nimmt. Und die viele Mails von meinem lieben Publikum, die ich bekomme, zeigen mir, dass es auch klappt. Dass viele Leute sagen, oh, ich habe noch lange drüber nachgedacht, über dein Programm, über deine Geschichte. Und das ist etwas, was mir eigentlich viel wichtiger ist, als wie viel Mal habt ihr gelacht.
Ja, das stimmt. Das ist immer nachhaltig. Also es geht mir selber auch so, dass man dann so im Nachhinein so nochmal drüber nachdenkt. Was hat er da gesagt? Ja, das stimmt eigentlich. Ja, das ist so, im ersten Moment wirkt es oberflächlich, aber das wirkt dann nach.
Das heißt genau, Alphonse ist jetzt noch deutscherer. Das ist die Geschichte von meiner Einbürgerung und warum meine Großmutter so eine große Rolle da drin gespielt hat. Und das mit Olaf Scholz und mit dem Brief und etc. Also da gibt es die gesamte Geschichte sozusagen. Das ist ein Programm, was wirklich sehr vielen Leuten überrascht hat, was ich auch also schon einige Male in Berlin gespielt hat. Und immer wieder gibt es Leute, die mir schreiben, ich muss das unbedingt mein Schwager zeigen, meine Eltern, meine Kinder, spiel's nochmal unbedingt. Und deshalb habe ich gesagt, ja klar, mache ich sehr gerne. Viele sagen mir auch, das solltest du in Schulen spielen, das müssen viel mehr Leuten sehen und etc. Also wir sind dabei, jetzt mit Corona ist alles ein bisschen schwierig geworden, aber wir sind dabei, das alles zu organisieren. Mein neues Programm, ich liebe den Titel. Das heißt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und gibt es dort genug Parkplätze?
Den finde ich auch das toll. Wie kommt man denn auf so einen Titel, sag mal?
Zum einen, weil tatsächlich die Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, mich seit langem beschäftigt. Auf Wandern in den Alpen zum Beispiel gibt es eine Ecke, wo die Urmenschen gelebt haben, wo man also auch noch einige Spuren davon sieht. Und ich bin sehr, sehr gerne da und habe das Gefühl, guck mal, also wie haben die dann damals gelebt und etc. Ich kenne mich nicht wirklich gut aus da drin. Ich habe das nicht studiert und so. Allerdings als Kind hatte ich einen Nachbar, der Paläontologe war und der mir also viele solche Dinge erzählt hat, wie die Urmenschen damals gelebt haben und wie früher noch, als unsere Vorfahren Vierbeiner waren und wie die auf zwei Beine gekommen sind. Und
das war der mit dem Bademantel immer über deinen Fenstersims geklettert ist.
Ja, genau. Ein Paläontologe, der tatsächlich, also der war sehr merkwürdig. Also genau. Wir haben ihn kennengelernt, als er bei uns geklingelt hat oder geklopft hat. Und der war in Bademantel und hat meine Mutter gesagt, ich bin der Nachbar, ich habe mich ausgesperrt, dürfte ich über euren Balkon, der ist über den Balkongeländer geklettert in Bademantel, ne? Und ist also praktisch also auf eine sehr akrobatische Art zu seiner Wohnung wieder, wo meine Mutter richtig erschrocken war und hat gesagt, ich hoffe, er macht das nicht oft. Aber er hat das sehr oft gemacht, ungefähr jede Woche. Der Typ war auch ein bisschen, also der war sehr interessant, hat aber immer mal eins zu viel getrunken. Übrigens, unter seiner Bademantel hatte er nichts an. Das habe ich später erfahren von der Nachbarin von unten. Und der Typ war sehr, sehr speziell, aber der hat mir sehr, sehr viel erzählt über, wo wir herkommen. Wo ich dann auch in der Schule sehr gepunktet habe und als ich der Lehrerin das alles erzählt habe und gesagt habe, was ich alles kenne, sie war total beeindruckt und sagte, wo hast du das alles her? Und ich habe ihr gesagt, das ist wegen meinem Nachbar, der ist ausgebildeter Alkoholiker. Da habe ich sehr gepunktet damit in der Schule.
Das glaube ich.
Und gleichzeitig interessiert mich, wo gehen wir hin? Also mich fasziniert auch immer wieder, was wir alles können, wir Menschen mit unserer Intelligenz. Und ich frage mich auch, wenn wir so intelligent sind, warum holen wir aus uns nicht wirklich das Beste und machen uns einfach mal eine geile Welt? Wieso gibt es noch Kriege und Ungerechtigkeit und Leute, die hungern und etc.? Und diese Frage gehe ich nach letztendlich. Wie kann das sein? Was ist in uns, was uns nicht ermöglicht, unsere Intelligenz am besten zu nutzen letztendlich? Und das ist so ein bisschen ein Hin und Her zwischen meinen Gedanken, zwischen meiner Erinnerung als Kind, wo ich mich auch viel davon gefragt habe, und auch Dialogen mit Wissenschaftlern. Zum Beispiel in Berlin habe ich mit einem sehr, sehr interessanten Professor getroffen. Der ist wirklich der Koryphäe weltweit für Bienenforschung, also Forschung über Bienen. Das war ein sehr, sehr, sehr interessantes nicht nur Gespräch, er hat mir viele Dinge gezeigt und so. Davon erzähle ich zum Beispiel auch.
Und die dritte Frage, gibt es da auch Parkplätze?
Oh. Also das kommt davon, weil da, wo ich wohnte in Paris, da gab es einfach keine Parkplätze. Nie. Nie. Und ich habe als kleines Kind, ich hatte einen Balkon, ich guckte auf dem Balkon und immer dann, wenn ich sah, dass die Polizei, weil die haben trotzdem geparkt, die Leute natürlich.
Natürlich.
Ne? Und immer als ich dann gesehen habe, dass die Polizei kam, habe ich die Nachbarn schnell mal überall dann geklingelt, schnell die Polizei kommt, die haben schnell ihr Auto wegbewegt und alle haben mir 1 oder 2 Franc als Belohnung gegeben. Mhm. Und so hatte ich ein dickes Portemonnaie und immer dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld brauchte, habe ich dann die Polizei angerufen.
Alphonse, Emmanuel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Mir à la prochaine.
À la prochaine. Merci, Kollegin.
Und bleib schön gesund.
À bientôt.